ARD.
Wir haben uns über zwei Folgen ja intensiv mit dem Mord an Frieda Pöschke und Schlomo Levin beschäftigt. Wirklich ein grausames Verbrechen, eine anschließende Verleumdung der Opfer durch falsche Verdächtigung und immer wieder eine Verschwörungstheorie, die bis heute erzählt wird, nämlich die, dass der Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980, ein Anschlag, der 13 Menschenleben forderte, nicht von einem Rechtsextremisten allein verübt wurde, sondern im Hintergrund Juden oder der israelische Geheimdienst Mossad die Fäden gezogen hätten. Eine klassische Verdrehung der Tatsachen, die uns wirr und krude erscheint, die aber auch bei anderen Beispielen immer wieder auf, ich sag jetzt mal, fruchtbaren Boden fällt. In dieser Bonusfolge zu dieser Doppelfolge gehen wir der Frage nach, warum Lügen wie diese sich auch so hartnäckig halten können.
Wir sprechen über die verschiedenen Formen antisemitischer Verschwörungstheorien, die einem immer gleichen Erzählmuster folgen. Wir reden darüber, wie man sie erkennt und wie man selbst im Alltag darauf reagieren kann. Denn wir fragen nach den Ursprüngen solcher Verschwörungserzählungen, wie sie sich verbreiten und welche besonders bekannt sind. Das werden wir tun mit einer Expertin, mit Judith Bodendörfer. Wir, das sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 und diesmal in Zusammenarbeit mit Konvers, dem Netzwerk Politische Bildung gegen Verschwörungsideologien der Georg von Vollmer Akademie. Das ist Tatort Geschichte Spezial.
Ja, Judith, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist Religionswissenschaftlerin. Was das mit Verschwörungserzählungen zu tun haben könnte, das erklärst du uns vielleicht gleich am besten zu Beginn einmal. Du leitest darüber hinaus aber auch Konvers. Das ist das Netzwerk Politische Bildung gegen Verschwörungsideologien der Georg von Vollmer Akademie.
Ja, genau. Ich bin Religionswissenschaftlerin. Das heißt, ich beschäftige mich damit, was Menschen so glauben und welche Auswirkungen es hat. Und ich denke, da sieht man schon, was das vielleicht mit Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien zu tun haben könnte. Die sind, das haben wir in der Doppelfolge gesehen, die motivieren zu Handlungen. Und genau darum geht's in meiner Arbeit auch.
Kannst du uns vielleicht zunächst mal mitnehmen, warum sind denn Verschwörungstheorien für so viele Menschen überhaupt so faszinierend? Also wir beackern das ja auch immer als Historiker, dieses Feld. Da fragt man sich natürlich unweigerlich immer, was zieht die Menschen immer in diese Geschichten rein?
Ja, Verschwörungstheorien, die funktionieren eigentlich ähnlich wie, man sagt ja auch Verschwörungserzählungen, wie fiktionale Texte. Die sind spannend. Und man kennt es vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, früher, wie ich noch zur Schule gegangen bin, gab es zum Beispiel so Serien wie Akte X oder so, die hat man sich gerne angeguckt, weil die spannend waren. Und die haben Verschwörungserzählungen eigentlich verbreitet. Und das funktioniert bis heute. Das ist auch ein Grund, warum das in den Medien immer gut Verbreitung findet, weil das sind Dinge, die sind sehr, sehr spannend erzählt. Gleichzeitig erfüllen sie aber auch psychologische Bedürfnisse. Da kommen wir vielleicht noch dazu, zum Beispiel nach Gemeinschaften oder auch psychologische Bedürfnisse, danach etwas zu verstehen, etwas Besonderes zu sein, zu einer Gruppe zu gehören.
Also könnte man sagen, es geht auch immer darum, irgendwie sozusagen, ich überspitze jetzt, als Einziger oder als Gruppe die tatsächliche Wahrheit gefunden zu haben.
Genau, zu einer kleinen Gruppe zu gehören, die die tatsächliche Wahrheit erkannt hat, während die anderen, man kennt es vielleicht mit dicken Anführungszeichen, die Schlafschafe sind, die das eben noch nicht verstanden haben.
Ja, ich denke auch, dass so Verschwörungstheorien sind wahrscheinlich so eine anthropologische Konstante, also hat es schon immer gegeben und wird es wahrscheinlich auch immer irgendwie geben. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass sie eher zunehmen, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an den Medien, die es jetzt natürlich noch auf vielfältige Weise anders transportieren lassen, als auch Internet, müsste man hier ja nennen. Wenn man jetzt an Verschwörungstheorien denkt, dann denkt man häufig an antisemitische Verschwörungstheorien. Das haben wir jetzt auch in dieser Doppelfolge ja in den Fokus gerückt. Dabei muss man aber sagen, dass es auch von ganz anderen thematischen Hintergründen natürlich auch und von ganz anderer Seite auch Verschwörungstheorien gibt und wie gesagt, kein neuzeitliches Phänomen ist und noch irgendwie auf ein Land beschränkt sei. Jetzt wollen wir trotzdem mal Judith, den Fokus auf diesen antisemitischen Verschwörungstheorien belassen. Also der Hass und die Feindschaft gegenüber Juden hat ja auch viele Gesichter. Früher war es eher so ein bisschen religiös motiviert, also unter dem Stichwort des Antijudaismus, ab dem 18. und dann vor allen Dingen 19. Jahrhundert eher zunehmend dann rassistisch, also dass man wirklich das Judentum oder zumindest in dieser Denkweise das Judentum als Rasse versteht, viele als wertlos, als minderwertige Rasse, so wie man das von den Nationalsozialisten kennt, wobei eben das auch weit in Europa und außerhalb Europas verbreitet gewesen ist. Was glaubst du, warum sind diese Verschwörungstheorien, warum richten die sich so häufig gegen Juden?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, die sich auch viele Menschen immer wieder gestellt haben. Also natürlich, du hast es schon erwähnt, das ist sehr alt und es hat sicher ursprünglich religiöse Gründe. Also zum Beispiel, man kennt das Juden als Jesusmörder zum Beispiel, also dass Jesus selbst Jude war, wird da geflissentlich ignoriert. Aber das ist natürlich schon sehr alt und auch gerade im Mittelalter sehr verbreitet. Und dadurch, denke ich, hat sich sowas wie eine narrative Struktur entwickelt. Also man kennt es, ich habe mir so als Beispiel, kann man sich so vorstellen wie die Stiefmutter im Märchen. Nicht jede Stiefmutter ist böse, aber wenn ich in einem Märchen das Wort Stiefmutter höre, dann weiß ich aufgrund der Art, wie solche Geschichten erzählt werden, schon welche Rolle ihr wohl zukommen wird. Und was Ähnliches hat sich für in Anführungszeichen die Juden, hier so als eine Gruppe, die sie natürlich nicht sind, entwickelt. Also die stehen immer für etwas. Und in dem Fall der Verschwörungstheorien stehen sie eben für so eine Übermacht, die man nicht richtig verstehen kann, die man nicht richtig erkennen kann, aber die die Geschicke der Welt lenkt. Und du hast es gerade auch schon gesagt, ja, Verschwörungstheorien sind sehr alt. Es wird ein bisschen drüber gestritten, wie alt, also ob die ein Medienereignis benötigen und deswegen eher was Modernes sind, weil man braucht so ein großes historisches Ereignis über das Medienberichten, damit man daran dann so rumdeuten kann, stimmen die Quellen nicht, dann macht das erst Sinn. Und man sieht da, dass sich da schon auch was gewandelt hat, nämlich erstens dieses Medienereignis und dann stehen seit der Aufklärung die Juden wieder in dicken Anführungszeichen für sowas Abstraktes, Fremdes, was man nicht mehr versteht, für die moderne Gesellschaft, zum Beispiel für die Abkehr von der Natur, für überstaatliche Strukturen, die man nicht mehr verstehen kann. Das ist so ein Muster, das man immer wieder findet tatsächlich. Und das ist auch was, was Leute immer wieder belastet. Also man hat immer wieder Probleme mit dieser modernen Gesellschaft. Und da gibt es dann eben diese Struktur, die sagt, ja, wer ist daran schuld? Ja, die Juden. Und ich denke deswegen, weil es diese Struktur gibt und man immer wieder auf diese Texte verweisen, dahin fallen kann, wird es immer wieder reproduziert.
Ich denke auch, das ist wichtig, also wir müssen da so viele Punkte jetzt eigentlich noch ansprechen. Wir müssen über den rechtlichen Status der Juden im Mittelalter und so weiter sprechen, über religionsspezifische Aspekte. Also was man auf jeden Fall deutlich herauslesen kann, wenn man so ein bisschen in diese antisemitischen Schriften auch schaut, damit meine ich jetzt nicht Hitlers Mein Kampf, sondern ich gehe wirklich so 19. Jahrhundert zurück, Arthur de Gobineau oder Justin Stuart Chamberlain, wenn man die mal so ein bisschen sieht und liest, dann erkennt man auch so als gemeinsamer Nenner ein bisschen, ja okay, es gibt keinen eigenen Staat, sie seien irgendwie so auf der ganzen Welt verteilt in dieser radikal antisemitischen Denkweise, dann eben Schmarotzer in Fremden oder wie Parasiten werden sie dann teilweise bezeichnet. Wir wollen das jetzt nicht, diese Begriffe jetzt hier auspacken alle. Wenn man an antisemitische Verschwörungstheorien explizit denkt, zumindest geht es mir so, denkt man sofort an die Protokolle der Weisen von Zion, ja, denke ich. Absolut. Also ein Text, der eben diese angebliche Weltverschwörung der Juden belegen soll. Und da haben tatsächlich einige, sage ich jetzt einfach mal, ohne das zu spezifizieren, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts daran geglaubt. Auch berühmte Persönlichkeiten. Was würdest du sagen, was ist der gemeinsame Nenner von diesen antisemitischen Verschwörungstheorien? Also welche Muster, welche Argumente, welche Sprachmuster kehren da auch immer wieder?
Genau, also die Protokolle der Weisen von Zion sind natürlich so ein Text, der wahrscheinlich vielen auch so einfällt. Ne? 1903 das erste Mal erschienen, aber bezieht sich auch auf ältere Quellen, ist aus fiktionalen Texten zusammengesetzter, fiktionaler Text. Und in dem steckt eigentlich tatsächlich ja schon alles drin, was man bis heute in Verschwörungstheorien und in so antisemitischen Verschwörungstheorien hört. Also angefangen bei so Verleumdungen aus dem Mittelalter, der Brunnenvergiftung zum Beispiel, darauf nehmen wir wieder Bezug. Dann Juden würden das Geldsystem steuern und deswegen die Wirtschaft steuern. Sie würden die Presse steuern und zwar egal aus welchem Lager, weil das Ziel wäre, Zwist in der Gesellschaft zu produzieren. Also jedes politische Lager ist gleich gesteuert, um die gegeneinander auszuspielen. Und am Ende steht dann immer die Weltherrschaft. Also das Ziel ist, die Welt zu unterjochen. Und dabei sind sie die Strippenzieher. Also sie benutzen die Politik wie Marionetten und würden die steuern. So steht es da schon drin. Und auch ganz interessant, sogar dieses Gleichnis mit den Schafen wird schon erwähnt. Die heißen in dem Text nicht Schlafschafe, aber auch das kommt schon vor, dass die Masse der Gesellschaft sich wie Schafe verhält und nicht versteht, was da eigentlich passiert. Und da sieht man auch schon ein Problem mit der Frage, die wir vorhin schon hatten, warum geht es gegen die Juden? Warum richtet sich es dagegen? Es gibt so eine Theorie, dass Verschwörungstheorien am Ende strukturantisemitisch sind. Also weil sie, wenn man immer weiter fragt, warum wird was falsch dargestellt? Warum ist die Wahrheit eigentlich eine andere? Dann muss man immer irgendwann auf einen Bösen verweisen, der die Geschicke lenkt. Und da gibt es eben diese Vorlage. Das heißt, sogar wenn man ganz klein woanders anfängt, kommt am Ende oft so ein struktureller Antisemitismus, sogar wenn der gar nicht wörtlich genannt wird, zum Vorschein. Und man merkt es ganz oft, dass es dann eben nicht um Juden geht, auch wenn man heute Verschwörungstheorien hört, sondern zum Beispiel, es geht um Globalisten. Und da steckt schon das drin, was du, Hannes, gesagt hattest, weil sie eben keine eigene Nation, das ist mittlerweile natürlich anders, ja, aber weil das Vorurteil ist, früher hieß es dann, das sind Kosmopoliten und das war ein negatives Wort. Heute sind es dann eben Globalisten, die denken global und wollen die Weltherrschaft. Was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, ja, es ist am Ende strukturantisemitisch, aber es richtet sich dann erstmal immer auch gegen andere Gruppen. Es richtet sich dann immer auch gegen Migranten, Geflüchtete, gegen die LGBTQ. Das ist nicht so systematisch drin, aber ja, das steckt da auch ganz oft dahinter. Man hat es gesehen an den Attentaten in Christchurch 2019 oder eben auch in Halle, dass sich das dann auf viele Gruppen bezieht am Ende.
Wenn wir das auch versuchen, auf unser Verbrechen zu übertragen, also die Ermordung von Frieda Pöschke und Shlomo Levin, kommt mir jetzt spontan die Frage, weil du das gerade so geschildert hast, geht das nicht auch immer ein Stück weit damit einher, dass man anfängt zu personifizieren? Wir haben das ja bei Shlomo Levin gesehen, der mutmaßlich deshalb umgebracht wird, weil man ihn zum Repräsentanten des Staates Israel oder zum Repräsentanten des israelischen Militärs erhöht, weil man da eben Verbindungen sieht, die eigentlich gar nicht so richtig oder nicht so zugespitzt da sind, wie das eben damals die Ermittler und auch die Medien hochstilisiert haben. Also würdest du sagen, dass diese Gleichsetzung, dass zum Beispiel ein Mensch, der eben israelischer Staatsbürger ist, plötzlich für alles steht, was Israel tut, wenn wir das an dem konkreten Beispiel festmachen, würdest du das sehen? Ist das sehr exemplarisch?
Definitiv. Ich denke, das ist schon typisch, dass man Personen nicht mehr als Individuen sieht, sondern immer in Gruppen denkt, was natürlich auch simplifizierend ist. Also dadurch wird die Welt ja leichter, wenn ich nur noch, also zurück zu den Erzählungen, ne? Also wenn ich wie eine Märchen feste Zuschreibungen für feste Personengruppen habe, dann kann ich mir eine sehr viel einfachere Welt aufbauen, in der so Ambivalenzen oder zwei verschiedene Meinungen gleichzeitig oder dass Leute ihre Meinung ändern. Das wird alles ausgeblendet, das ist alles ganz eindeutig. Diese Person steht dafür, diese Person steht dafür. Und damit wird die Welt natürlich erstmal leichter. Und das ist so ein typisches Merkmal von Verschwörungserzählungen. Die machen sehr komplexe Themen und man hat es an diesem Fall gesehen. Der war sehr, sehr kompliziert und damit macht man daraus eine relativ einfache Erzählung. Auch wenn die dann 1000 Quellen hat und immer weiter ins Detail führt. Aber die Grundstruktur wird leichter.
Wir haben ja in unserer Doppelfolge sehr ausführlich eine Verschwörungstheorie in den Mittelpunkt gestellt. Da ging es aber jetzt nicht direkt um den Doppelmord, sondern eher um das Motiv für den Doppelmord. Es geht ganz konkret um das Münchner Oktoberfest-Attentat im Jahr 1980, ein paar Monate vor eben dem Doppelmord von Erlangen. Nach dieser Verschwörungstheorie soll der rechtsextremistische Attentäter und das ehemalige Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, Gundolf Köhler, vom Mossad beauftragt worden sein. Der ganze Anschlag wurde also nur durchgeführt, oder angeblich müssen wir natürlich dazu sagen, nur deshalb durchgeführt, um ihn der Wehrsportgruppe dann in die Schuhe zu schieben. Würdest du sagen, das ist sehr prototypisch für israelbezogene Verschwörungserzählungen, die uns auch heute noch begegnen?
Ja, ich würde schon sagen, dass das prototypisch ist. Zunächst mal vielleicht, in dem Fall handelt es sich ja um eine Instrumentalisierung von der Art, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Also diese Geschichte wird so erzählt, weil Verschwörungserzählungen die Form haben, dass sie alles in Frage stellen. Also ein Standardsatz, mit dem man Verschwörungserzählungen auch beschreiben kann, ist: alles ist anders, als es scheint. Und es hilft natürlich, wenn man eine Situation hat, die sehr eindeutig erscheint, zum Beispiel in den Medien, die klar formuliert sind. Und wenn man dann das umdrehen kann mit: alles ist anders, als es scheint, hat man schon so ein Framing, mit dem man alles in Zweifel ziehen kann. Und das ist hier natürlich nützlich, um eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Und ich denke, das ist eben durchaus typisch, dass die Tatsachen genau einmal umgedreht werden. Also wenn wir zurückkommen auf die Protokolle der Weisen von Zion, dann wird hier ein System beschrieben, das am Ende eigentlich dem System der Nationalsozialisten sehr ähnlich war. Also die Art, wie man mit der Presse umgeht, wie man mit der Bevölkerung umgeht, das wurde dann eigentlich umgesetzt, aber eben gerade nicht von Jüdinnen und Juden oder den Juden in Anführungszeichen, sondern vom nationalsozialistischen Staat. Und diese Verdrehung der Tatsachen, die ist schon typisch. Und die lässt sich natürlich mit so einer Alles-in-Frage-Stellung sehr gut erreichen.
Und mit dieser Verdrehung, die du jetzt angesprochen hast, wenn wir da auch wieder bei dem Fall bleiben, geht dann ja eigentlich auch in einher, dass man sich selber zum Opfer stilisieren kann. Ne? Also man dreht es so um, das ist ja Teil dieser Erzählung, Stichwort: eigentlich wollte man es der Wehrsportgruppe in die Schuhe schieben. Also worauf ich hinaus will, diese Opferstilisierung, ist das auch so ein Charakteristikum von Verschwörungserzählungen?
Ich denke schon. Ich denke nicht von jeder Verschwörungserzählung, aber gerade wenn die von rechtsextremer Seite kommt, dann ja, dann ist es was ganz Typisches, was man zurzeit auch sehr oft erleben kann, was man sehr oft sieht, dass genau das passiert, dass man genau die Geschichte umdreht und sich selbst in die Position derer stellt, die man eigentlich gerade angegriffen hat.
Jetzt hast du, glaube ich, also für mich den wichtigen Punkt auch angesprochen, dass eben diese Bandbreite an Verschwörungstheorien einfach so gewaltig groß ist, dass man oftmals diese Fragen gar nicht eindeutig beantworten kann. Also du hast jetzt gerade die rechtsextremen Verschwörungstheorien angesprochen, linke Verschwörungstheorien gibt es natürlich genauso, islamistische Verschwörungstheorien und auch, ich würde jetzt mal sagen, für uns als Außenstehende oder Beobachter manchmal so amüsante Verschwörungstheorien. Und ja, ich will das überhaupt nicht irgendwie humorvoll darstellen. Nämlich, das ist auch ein ernster Hintergrund. Aber ja, Elvis Presley lebt noch, die Amerikaner waren nie am Mond, Deutschland sei überhaupt gar kein realer Staat. Oder mein persönlicher Favorit, dass bekannte Persönlichkeiten wie Angela Merkel, Hillary Clinton oder Mark Zuckerberg in Wahrheit Reptiloiden sind, die uns unterwandern und beherrschen. Also ich will mich jetzt gar nicht so sehr darüber lustig machen, obwohl das mir schwerfällt übrigens. Also zumindest Kopfschütteln kann ich. Mir geht es um was anderes. Und zwar, wenn wir jetzt dann auch so ein bisschen in die Verbreitung und dann auch in den Umgang mit Verschwörungstheorien gehen. Und da können wir auch wieder den Fall, den wir jetzt besprochen hatten, exemplarisch mal herausgreifen. Kann man irgendwie sagen, dass Verschwörungstheorien bedrohlicher, mehr geworden sind, oder ist es einfach nur die Wahrnehmung, die sich geändert hat?
Darüber besteht nicht so ganz Einigkeit. Also Michael Butter, der ist Professor für Amerikanistik und seit langen Jahren Experte für Verschwörungstheorien, der sagt, es wird eigentlich nicht mehr, es wird nur sichtbarer. Und da spricht vieles dafür. Es ist so, dass Verschwörungstheorien, heute kommen die uns so ein bisschen abseitig vor. Ja, also der Aluhut steht da so als Symbol dafür, das ist so ein bisschen was Schräges. Aber bis zum Zweiten Weltkrieg waren Verschwörungstheorien legitimes Wissen. Also er konnte eben nachweisen, wie viele amerikanische Präsidenten bis dahin Verschwörungstheorien geglaubt und verbreitet haben. Das war nichts Ungewöhnliches sozusagen. Und man hat mit Verschwörungstheorien auch Politik gemacht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja gesehen, welchen Schaden das anrichtet, mit Verschwörungstheorien Politik zu machen und auch Massen zu mobilisieren. Und dadurch wurden die an den Rand gedrängt. Also man wollte das nicht mehr in der Politik haben. Und was wir jetzt, denke ich, beobachten, ist so ein Rückkehren der Verschwörungstheorien in die Öffentlichkeit. Sie werden wieder sichtbarer, sie sind nicht mehr so ein Randphänomen, über das man vielleicht irgendwie am Stammtisch mal flüstert oder das man so unter Freunden mal äußert, sondern sie kehren zurück in die Politik. Und ich denke, das ist natürlich, auch wenn sie nicht mehr werden sollten, ist es auf jeden Fall bedenklich.
Was ich gerne auch nachfragen würde, wir machen ja hier mit diesem Podcast auch politische Bildung, politisch-historische Bildung. Aber es ist ja ganz wesentlich, dass man sich dann irgendwie nicht so moralisch erhebt und sozusagen dann sich über die Leute stellt, die vielleicht auch solche Verschwörungserzählungen glauben. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will.
Absolut.
Wie kann man denn damit richtig dann umgehen? Also wie kann man jemanden, wo man das Gefühl hat, der glaubt jetzt etwas, was vielleicht in diese Richtung geht, wie kann man mit dem ja auch im Alltag umgehen? Wie kann man sich da auch irgendwie auf Augenhöhe miteinander auseinandersetzen sozusagen?
Genau, also ich denke, das Anliegen, es auf Augenhöhe zu versuchen, ist schon ein wichtiger Punkt. Also das ist, was auch alle Beratungsstellen zum Beispiel sagen, zu versuchen, erstmal zu verstehen, auch zu verstehen, woher der andere kommt, warum glaubt er das, auf welche Quellen bezieht es sich oder sie. Dann auch zu fragen, wie lang glaubst du das schon? Das ist zum Beispiel wichtig. Ist man da schon tief drin oder ist es nur mal so ein Fragen? Und das ist ja auch legitim, also wenn man neue Informationen erhält, sich die erstmal anzugucken, zu gucken, was ist das eigentlich? Und es gibt ja auch reale Verschwörungen. Also es ist ja nicht alles sofort das, was man unter einer Verschwörungstheorie versteht. Genau, also gerade so Fälle, die ihr hier behandelt, die sind ja oft so erstaunlich erstmal, dass man ein bisschen braucht, bis man dahinter gestiegen ist und die Quellen alle ausgewertet hat. Das passiert hier nicht mehr. Und dann muss man natürlich schon klare Grenzen ziehen, also gerade bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir hatten das, also wenn es eben um Antisemitismus geht, wenn es um Minderheitengruppen geht, dass man da ganz klar sagt, diese Themen, darüber möchte ich so nicht sprechen. Aber deswegen muss man ja noch nicht sofort den Kontakt abbrechen. Und das ist auch was ganz viel betont wird. Kontaktabbruch ist schlecht, weil gerade wenn Verschwörungstheorien politisch instrumentalisiert werden, ist ja der Wille, dass diese Gruppen dann alleine sind, dass man dann eben keinen Kontakt mehr zu Andersdenkenden hat. Und dieser Kontakt, der sollte auf jeden Fall aufrechterhalten werden, wenn es möglich ist, weil es ist manchmal schwer zu ertragen. Also du hattest gerade die Reptiloide genannt, wenn Menschen da wirklich dran glauben, dann muss man das auch aushalten können. Und da muss man sich selber dann vielleicht auch mal ein bisschen die Zeit nehmen, Dinge zu verarbeiten und dann trotzdem in Kontakt zu halten und vielleicht über andere Themen zu sprechen.
Ich denke auch, dass dieser moralische Zeigefinger, der oftmals relativ schnell dann auch erhoben wird, da muss man aufpassen. Also, dass man diese Ängste, Sorgen, Gedankengänge dieser Menschen dann auch, dass man denen auch damit konfrontiert. Und was ich ein bisschen rausgelesen habe, und das muss ich jetzt als Vertreter des geschichtsdidaktischen Studiums oder allgemein des Geschichtsstudiums einfach auch nochmal sagen, ist, wie wichtig Geschichtsunterricht ist und wie wichtig tatsächlich auch so ein Geschichtsstudium ist, nämlich weil genau dort macht man ja sowas, was du angesprochen hast. Was sind Quellen?
Genau.
Multiperspektivität. Ja. Kann ich die Authentizität dieser Quellen prüfen? Dass ich eben verschiedene Perspektiven zu einem Ereignis oder zu einem Urteil sozusagen auch berücksichtige. Dementsprechend fühle ich mich jetzt ein bisschen gebauchpinselt. Also ich zumindest als Vertreter des Geschichtsunterrichts beziehungsweise des Geschichtsstudiums. Aber natürlich ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist vollkommen klar. Also da muss man einfach Mittel und Wege finden.
Studiert Geschichtslehramt. Das Plädoyer von Kollegen Liebrand, so haben wir das verstanden. Ja, Judith, damit sind wir tatsächlich am Ende des Gesprächs schon angekommen. Ich will dazu sagen, wir haben uns heute mit antisemitischen Verschwörungstheorien aus der rechten Ecke beschäftigt, weil das eben der historische Fall mit sich gebracht hat. Es gibt natürlich antisemitische Verschwörungsrichtungen aller politischer Couleur und aller Herkunft. Ich will auf jeden Fall auch dazu sagen, wir werden uns im Laufe des Jahres nochmal eben mit einer anderen Verschwörungserzählung dann aus einer anderen Richtung beschäftigen. Das heißt, wir konnten jetzt hier in dem Gespräch nicht alles beleuchten, aber ich glaube, es ist gerade mit Blick auf unseren Fall nochmal deutlich geworden, worum es geht und wie man eben damit umgehen kann. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist.
Ja, danke. Danke, dass ich hier sein konnte.
Danke, Judith, auch von meiner Seite.
Dann darf ich zum Ende noch sagen, diese Folge wurde im Rahmen von Konvers, dem Netzwerk politische Bildung gegen Verschwörungsideologien der Georg-von-Vollmer-Akademie, mit freundlicher Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen. Wenn ihr mehr über das Netzwerk oder das Thema Verschwörungsideologien erfahren wollt, dann besucht gern www.konvers.netzwerk.de.